Und das ist ein sprechendes Exponat, mein Lieblingsexponat in dieser Ausstellung, weil es erzählt alles, obwohl es so unscheinbar ist.
Essen im Ohr. Menschen mittendrin.
Ich treffe Mr. Ruhrgebiet. Theodor Grütter ist der Chef des Ruhrmuseums. Für ihn ist es nicht nur ein Haus der Geschichte des Ruhrgebiets, sondern vielmehr ein Haus der Geschichten des Ruhrgebiets. Er hat die Ausstellung maßgeblich geprägt, deshalb ist das Museum auf Zollverein auch ein Teil seiner ganz persönlichen Geschichte. Diese Geschichten wollen wir erzählen. Ich bin Tim Schröder und als Radio Essen Stadtreporter bin ich bei Essen im Ohr mit dem Mikrofon in der ganzen Stadt unterwegs. Ich war jetzt auf der orangenen Rolltreppe hoch zum Eingang des Ruhrmuseums und auch diese Frage wollen wir klären. Warum ist die Rolltreppe orange? Das alles und noch viel mehr weiß Professor Heinrich Theodor Grütter jetzt bei Essen im Ohr. Hallo Herr Grütter, danke schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Herr Schröder.
Ja, passend zum Kulturhauptstadtjahr 2010 wurde das Ruhrmuseum hier auf Zollverein eröffnet. Die Idee, aus der ehemaligen Kohlenwäsche ein Museum zu machen, die gab es aber schon in den 2000er Jahren. Als Sie damals, so wie wir jetzt, hier über die 24-Meter-Ebene entlang der Förderbänder gelaufen sind, hatten Sie da schon eine Vision, wie das mal aussehen würde?
Ja, die Idee ist ja noch älter. Die Idee ist ein Kind der IBA, der Internationalen Bauausstellung Emscherpark, die ja bis 1999 hier im Ruhrgebiet stattgefunden hat. Und damals waren viele Beteiligte wie Karl Ganser, der Leiter der IBA, mein Vorgänger Ulrich Borsdorf, waren der Meinung, dass man aus diesem größten Gebäude vom Zollverein was Besonderes machen sollte. Und dann kam die Idee auf hier das Ruhrmuseum, das ja damals noch als Ruhrlandmuseum an der Goethestraße zusammen mit dem Museum Furtwangen war, hier rüber zu bringen. Also wir sind ein Kind der Internationalen Bauausstellung und dann hat es 10 Jahre gedauert, bis wir endlich hier angekommen sind.
Wobei das ein gutes Stichwort ist, das Ruhrlandmuseum. Wie haben Sie das damals gemacht? Sind Sie da mit Zetteln durch die Gegend gelaufen und haben gesagt, hier, das kommt mit und das bleibt weg?
Ja, wir mussten ja alles rüberbringen. Also insgesamt mussten wir mehrere Millionen an Exponaten und Items rüberbringen. Mein ehemaliger Stellvertreter, Herr Dr. Frank Kerner, der war unser Umzugsmanager und der hat das mit unterschiedlichen Firmen, diesen Umzug über Jahre geplant. Also Sie können sich vorstellen, wir haben alleine 800.000 Steine in der geologischen Sammlung und die müssen sortiert werden, verpackt werden. Man muss genau überlegen, wo kommen die hin, wie kann man die wieder neu sortieren. Wir haben 4 Millionen Fotos. Diese Fotos müssen in ein neues Depot mit neuen Kompaktusanlagen eingebracht werden. Also da haben Dutzende von Menschen haben an diesem Umzug gearbeitet. Das ist ein Projekt. Sie können sich das vorstellen, wenn Sie einen Hausumzug machen, dann ist die ganze Familie im Einsatz über Monate. Wir waren hier wirklich mit, ich sag mal, fast 30 Wissenschaftlern über mehrere Jahre unterwegs.
Aber ich weiß, eine Sache, die ist weggekommen, die Schaufensterpuppen.
Ja, wir haben natürlich schon gesagt, also wir wollen die Exponate alle rüberkriegen, müssen wir ja. Wir dürfen ja als Museum kein Exponat verlieren, denn wir sind dazu verpflichtet, alles zu erhalten. Aber die Gestaltung, also die Einrichtung, die sollte ganz anders, ganz neu werden. Wir wollten ja nicht, dass die alten Vitrinen und die alten Stellagen hier nochmal hinstellen, sondern es sollte ein ganz neues Museum werden. Wir hatten ja auch einen super Architekten, H.G. Merz aus Stuttgart, das war Weltniveau, der hatte vorher das Daimler-Benz und das Porsche-Museum in Stuttgart gemacht. Der sollte eine ganz neue Gestaltung machen. Und deswegen, ich sag mal, das alte Ruhrland-Museum war dann Geschichte.
Jetzt stehen wir hier vor dem orangefarbenen Treppenhaus. Orange, genauso Oranje, könnte man fast sagen, wie der Architekt, der es geplant hat. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Hat man Ihnen da was aufgeschwatzt mit dem Orangenen?
Ja, es gab ja nicht nur den Ausstellungsgestalter, also den H.G. Merz, sondern es gibt ja auch den Gestalter von Zollverein. Hier, das war der berühmte holländische Architekt Rem Koolhaas, der alles entworfen hat. Und mein Vorgänger, der Ulrich Borsdorf, hat immer gesagt, dass hier alles orange ist, dass die Rache der Holländer, dass sie nie Fußballweltmeister werden. Das stimmt natürlich so nicht. Wir wären ja auch schon lange kein Fußballweltmeister mehr. Aber dieses Orange, was Sie ja auch von der Rolltreppe kennen, also wenn Sie hier in die Kohlenwäsche reinfahren und eben hier von unserem Treppenhaus, war schon der Entwurf dieses berühmten, weltberühmten holländischen Architekten. Ist aber, glaube ich, so als Element angenommen worden, schon in der Kulturhauptstadt, war das meist fotografierte Element, also die Rolltreppe und dieses Treppenhaus. Das sind heute die Bilder von Zollvereinen und auch die Bilder der Kulturhauptstadt. Von daher, ich glaube, der Rem Koolhaas hat Gutes gemacht. Denn es erinnert ja so ein bisschen ja auch an das Feuer, also an die Feuergewalt im Ruhrgebiet, auch gerade in der Nacht. Und von daher ist das ein wichtiges Gestaltungselement.
Dann lassen Sie uns mal die Treppe runtergehen. Wie oft laufen Sie hier am Tag rauf und runter?
Ja, ich glaube schon insgesamt 10 Mal, aber dadurch bleibe ich natürlich schlank und geschmeidig, denn man soll ja, ich glaube, in der Woche mindestens 1,5 Stunden sich bewegen. Das mache ich alleine hier auf der Treppe.
Sie sind aber noch nicht auf die Idee gekommen, zu Hause Ihr Treppenhaus auch in Oranje zu verpinseln?
Also ist das ernst jetzt? Ja, genau. Nee, so weit geht die Liebe nicht. Wie gesagt, ist hier bei diesem abgedämmten, wir sind ja in diesem riesen Kohlenbunker zurzeit, also wo das Treppenhaus reingebaut wurde, da war ja früher nur Kohle drin, ist eine spektakuläre Geschichte. Also wie gesagt, eins der bedeutendsten Bilder vielleicht im Ruhrgebiet, aber ich möchte da nicht drin wohnen. Also da bin ich irgendwie doch konservativ und bin zufrieden mit meinem Privathaus.
Jetzt sind wir hier in einer 17-Meter-Ebene angekommen und ich habe das Ganze jetzt chronologisch aufgezogen, das Interview. Das ist bei den meisten Museen ja auch so, dass man in der Vergangenheit anfängt und dann irgendwann in der Gegenwart ankommt. Das ist jetzt hier bei Ihnen genau umgekehrt.
Ja, das ist bei uns ganz anders. Und dem liegen ganz wichtige Entscheidungen zugrunde. Also zum einen, wir machen ja hier in dieser Dauerausstellung auf 3 Riesenetagen, insgesamt mehreren 1000 Quadratmetern, erzählen wir ja die gesamte Geschichte des Ruhrgebietes. Also angefangen wirklich bei der Erdgeschichte, also die Kohle, die ja die Voraussetzung für alles ist, bis hin über die 2000 Jahre vor der Industrialisierung, angefangen bei den Römern, über das Mittelalter, also wirklich bis zur Gegenwart. Und uns war wichtig, 2 Sachen. Zum einen wollten wir diese Geschichte erzählen, aber wir wollten sie anders erzählen, denn wir wollten erstmal definieren, was ist überhaupt das Ruhrgebiet? Das Ruhrgebiet hat ja keine Grenzen. Also wo fängt das Ruhrgebiet an, wo hört es auf? Ist Mörs schon im Ruhrgebiet und ist Hagen noch im Ruhrgebiet? Das weiß ja kein Mensch. Also wir haben keine politischen Grenzen wie das Land Nordrhein-Westfalen. Und es ist auch nicht ganz klar, was das Ruhrgebiet eigentlich im Kern ausmacht, also was der Charakter des Ruhrgebietes. Und wir haben gesagt, wenn wir also eine Geschichte über eine große Region erzählen, wollen wir erstmal definieren, was ist typisch für diese Region, und das machen wir. Es gab aber noch einen zweiten Grund. Diese Kohlenwäsche ist ja das Exponat Nummer 1. Die ist ja selbst beeindruckend. Also wenn man sich hier bewegt in diesem Riesengebäude, dann ist man beeindruckt von vornherein. Aber die unterscheiden sich sehr deutlich, diese Etagen. Und diese erste Etage, die sogenannte 17-Meter-Ebene, da ist noch Tageslicht. Da sind auch die Maschinen drin, die noch hier vor knapp 100 Jahren ja Kohle gefördert haben. Und Entschuldigung, bis vor 30 Jahren, aber die vor 100 Jahren gebaut worden sind, als Zollverein entstand. Die tieferen Etagen, da geht man wirklich in die Kohlebunker rein und da ist niemals Tageslicht. Da ist man nur noch in der Materie drin und das ist eigentlich, will man sagen, ein Ort, der mit der Gegenwart gar nichts mehr zu tun hat. Deswegen haben wir uns entschieden, wir fangen mal anders an. Wir fangen mit der Gegenwart an und erzählen auf der ersten Etage, was ist das Ruhrgebiet, was macht es heute aus, was ist der Charakter, was ist typisch für das Ruhrgebiet. Und dann gehen wir wie im Bergbau in die Tiefe der Geschichte, also bewegen uns 2000 Jahre runter in die Geschichte, bevor wir auf der dritten Etage nochmal einmal einen Durchgang durch die 200 Jahre Industriegeschichte machen. Also ein ganz untypisches Verfahren, was aber, wie ich glaube, von den Räumen, aber auch von den Inhalten hier sehr gut funktioniert.
Jetzt sprechen Sie von der Gegenwart. Wenn man jetzt genauer hinschaut, ist das die Gegenwart von 2010. Ist das die Hausaufgabe an Ihre Mitarbeiter für die nächsten Jahre, das nochmal zu aktualisieren?
Ja, das ist richtig. Und deswegen bin ich auch froh und glücklich, dass ich, der in diesem Ende dieses Jahres pensioniert wird, das nicht mehr machen muss. Denn wir haben immer gesagt, nach 20 Jahren ist die Ausstellung überarbeitungswürdig. Das wird auch bis 2030 passieren. Wir sind da auch schon in Planung. Aber das ist natürlich ein großer Wurf. Also mehrere tausend Quadratmeter nochmal neu zu gestalten, ist eine große Herausforderung. Und ich wäre dazu wahrscheinlich gar nicht weder physisch, aber auch nicht von den Ideen noch in der Lage. Das müssen neue Leute machen, die im Museum das übernehmen in den nächsten Jahren. Da bin ich sehr froh drüber, dass das, wie man sagen, von neuen Publikum gemacht wird. Und wir müssen dann fragen, was war damals 2010 im Jahr der Kulturhauptstadt, das Ruhrgebiet? Das war schon verblüffend genug, aber was ist danach, 20 Jahre später, 2030, das neue Ruhrgebiet? Vieles hat sich ja inzwischen wieder verändert. Also wir sind jetzt, Kultur ist fast selbstverständlich, war damals 2010 noch revolutionär, dass die alte Industrieregion auf einmal zur Kulturhauptstadt wird. Aber heute, 20 Jahre später, ist Kultur sowas wie die DNA des Ruhrgebietes. Es gibt aber neue Elemente. Also wir werden ja gerade die grünste Industrieregion Europas. Das ist die Idee fürs Ruhrgebiet. Wir sprechen über neue Antriebe, also neue Energieformen. Und das wird sicherlich eine Aufnahme finden. Ich glaube auch, dass so eine Frage wie die Migrationsgeschichte sich in den letzten 20 Jahren noch mal ganz stark verändert hat. Also, und das sind so Elemente, die wahrscheinlich dann im neuen Ruhrmuseum Aufnahme finden werden. Aber das ist Gott sei Dank nicht mehr mein Problem, weil ich werde es nicht mehr machen.
Wobei die Ausstellung noch nicht ausgedient hat. Ich habe gehört, die Besucherzahlen sind jetzt schon wieder so hoch wie bei 2010.
Ja, interessant ist, dass die Besucherzahlen nicht nur im Ruhrmuseum ständig steigen und stabil bei 250.000, also 250.000 Besucher pro Jahr liegen, sondern dass gerade die Dauerausstellung, in der wir uns jetzt befinden, dass die an Besuchern zunimmt. Und das ist eigentlich vollkommen untypisch. Normalerweise das Eröffnungsjahr ist immer spektakulär und dann geht es langsam mit den Besucherzahlen bergab. Das ist nicht der Fall. Wir legen jedes Jahr um 5-10% in der Dauerausstellung zu. Das ist, und deswegen glaube ich auch, dass die noch gut trägt. Sie ist auch von den Inhalten her nicht überholt. Also ich bin ja wirklich sehr, sehr häufig hier, ich führe hier häufig und ich merke, für die externen Besucher, also von außerhalb, ist es sowieso noch eine große Geschichte. Aber auch für den Ruri selbst ist es immer noch sehr, sehr viel, was er hier entdecken kann. Und wir haben den Eindruck, gerade hier in der Gegenwart, wo wir uns gerade aufhalten, es ist immer noch ihre Geschichte. Und die nehmen die auch als ihre private, persönliche Geschichte wahr. Deswegen, die Ausstellung ist nicht überholt, überhaupt nicht. Die Gegenwart hält noch an und die Besucherzahlen steigen weiter.
Und das Besondere ist ja eben, dass nicht die Geschichte des Ruhrgebiets erzählt wird, sondern die Geschichten des Ruhrgebiets. Und die schauen wir uns gleich noch ein bisschen genauer mit Ihnen zusammen an. Vorher gibt es unseren akustischen Steckbrief. Da geht es erstmal darum, Ihren vollständigen Namen zu erfahren.
Heinrich Theodor Grütter.
Gibt es auch einen Spitznamen? Also ich weiß, Ihre Mitarbeiter sagen gerne zu Ihnen Mr. Ruhrgebiet.
Ja, Theo ist ja auch schon ein Spitzname. Also die Kurzfassung. Und ich weiß nicht, ich will nicht wissen, welche Spitznamen über mich existieren. Da möchte ich nicht in die Tiefe gehen.
Ich hätte noch einen, die Seele des Ruhrgebiets, das schmeichelt doch, oder?
Ja, es schmeichelt, freut mich alles. Also ich stehe sicherlich, ich sag mal, so ein bisschen für die Region und da freue ich mich sehr drüber. Und wenn ich als Mr. Ruhrgebiet bezeichnet werde, bin ich glücklich.
Wo sind Sie geboren?
In der schönsten Stadt im Ruhrgebiet, in Gelsenkirchen. Also das ist ja wirklich so ein bisschen im Unterschied zu Essen, eine reine Emscher Stadt, also eine reine Industriestadt. Essen hat ja beides. Essen hat den Norden und Essen hat aber den Süden. Gelsenkirchen hat so ein bisschen nur den Norden, wobei ich sogar aus Gelsenkirchen Burg komme. Also Manuel Neuer hat mal gesagt, Burg ist das Monaco von Gelsenkirchen. Aber ich komme aus der Arbeiterstadt Gelsenkirchen und bin ich auch stolz drauf.
Sie haben mal gesagt, keine Zukunft ohne Herkunft. Das würde schon mal passen?
Ja, weil ich glaube, worauf wir stolz sein können im Ruhrgebiet, ist unsere große Geschichte und die dürfen wir nie vergessen. Und die Zukunft im Ruhrgebiet findet nur statt, wenn wir wissen, wo wir herkommen und wissen, wer wir sind. Auch in aller Demut und Bescheidenheit.
Wobei ich von Ihnen auch weiß, dass Sie als Jugendlicher in irgendwelchen Gangs waren?
Nee, Gangs ist zu viel gesagt. Also das wären so, jugendliche Vereinigungen, sage ich jetzt mal. Banden.
Gibt es da noch Kontakte?
Mit allen. Wir treffen uns sogar samstags noch immer zum Frühschoppen in Gelsenkirchen. Also da bin ich sehr treu und da bin ich auch froh, dass ich im Unterschied zu vielen anderen das Ruhrgebiet nie verlassen habe und deswegen auch diese alten Jugendfreundschaften pflegen kann.
Sie haben es eben schon angedeutet, Ihr Alter?
Ja, jetzt 57. Wenn ich das Museum verlasse, bin ich sogar 58.
Das stimmt aber nicht ganz.
Doch. Ich werde am 20. September, werde ich 67 und wenn ich das Museum verlasse, bin ich sogar 68. Freudscher Fehlschluss.
Vielleicht wären Sie auch gerne nochmal 57.
Ja, genau, ja klar. Ach so, ja natürlich, hätte man, man sagen, gerne 10 Jahre mehr Zeit, aber ist nicht so.
Verlassen Sie das Ruhrmuseum mit einem lachenden oder einem weinenden Auge oder beides?
Natürlich beides. Also war eine wunderschöne Zeit. Ich habe ja insgesamt 3 Jahrzehnte im Ruhrmuseum verbracht und war ein Privileg, das machen zu dürfen, ein großes Geschenk. Und auf der anderen Seite freue ich mich natürlich auch total, jetzt Luft zu kriegen, frei zu haben, den Druck, den finanziellen, alles das, was zu so einem Amt ja auch gehört, nicht mehr direkt ausüben zu müssen und seine Freizeit auch ein Stück weit selbst gestalten zu können.
Aber Theo Grütter und Ruhestand, passt das zusammen?
Ja, nee, ich will ja noch ein paar Sachen machen. Also ich will noch Bücher schreiben und das Ruhrgebiet wird mich weiter beschäftigen. Aber die Pflicht, der Pflicht enthoben zu sein, das ist auch ein Privileg.
Aktuelle Jobbezeichnung?
Ja, Museumsdirektor und Vorstand von Zollverein. Also ja, sagen Sie ruhig Mr. Ruhrgebiet.
Aber auch noch Hochschullehrer?
Bin ich auch, ja. Ich bin auch noch Professor an der Universität in Essen und auch regelmäßiger Lehrbeauftragter an der Universität Bochum, meiner Alma Mater, wo ich herkomme.
Ihr größtes Hobby?
Fußball.
Da passt natürlich der Lieblingsverein zu?
Natürlich, die Königsblauen, also Schalke 04.
Und wie zufällig steht eine Kaffeedose mit Schalke 04 bei Ihnen im Büro, stimmt's?
Ja, nicht nur Kaffeedose, die Kaffeemaschine ist blau-weiß, also vieles ist blau-weiß in meinem Leben. Und übrigens kann man jetzt ja auch nochmal sagen, ich habe nicht nur das Ruhrmuseum gestaltet, ich durfte auch das Schalke-Museum in der Arena gestalten. Und ich will nicht sagen, dass mir das wichtiger ist, aber es ist mir genauso lieb.
Lieblingsessen dementsprechend dann nicht Pommes rot-weiß?
Wie sagt man bei uns in Gelsenkirchen, Spackboll, also Spaghetti Bolognese.
Ihre größte Stärke?
Ungeduld.
Ihre größte Schwäche? Dasselbe, oder?
Ungeduld.
So, jetzt haben wir noch ein paar Entscheidungsfragen für Sie. Jäger oder Sammler?
Jäger. Obwohl ich Museumsmann bin, kein Sammler. Ich sammle privat nicht und das ist auch ganz wichtig. Sie müssen sich freihalten. Also ich jag lieber nach interessanten Geschichten.
Tag oder Nacht?
Eindeutig Tag.
Kaffee oder Tee? Ich glaube, das haben wir schon beantwortet.
Viel Kaffee.
Schwarz, richtig?
Nur schwarz.
Analog oder digital?
Leider analog, weil ich dem digitalen Zeitalter nicht mehr nachgekommen bin.
Aber trotzdem ist das Ruhrmuseum digital geworden.
Wir sind super aufgestellt, das liegt an meinen Leuten, die, und ich finde, uns wunderbar in den Social Medias und auch in allen anderen digitalen Sachen vertreten, aber da läuft ein bisschen ohne meine Kenntnis.
Ägypten oder das Ruhrgebiet?
Das ist immer das Ruhrgebiet.
Sie ahnen schon, warum ich frage nach Ägypten? Althistoriker?
Ach so. Also wenn Sie mich nach der alten Geschichte fragen, dann weniger nach Ägypten, sondern dann wäre wirklich die klassische Antike, also Griechenland und Rom. Die waren immer mein Thema, darüber habe ich gearbeitet und das liebe ich. Also ich bin familiär mit einem griechischen Schwager verbunden und Italien ist mein Lieblingsreiseland. Also die klassische Antike, weniger Ägypten, mehr Griechenland und Rom und das Mittelmeer. Das ist auch das, was ich im Ruhestand sicherlich wieder stark bereisen werde.
Und das Besondere ist ja, da steckt auch alles ein Stück weit in diesem Museum drin.
Ja, wir haben Gott sei Dank dieses Museum nicht zum Industriemuseum gemacht. Also wir sind zwar in dem bedeutendsten Industriegebäude, wie ich finde, Europas, aber wir haben die ganze Geschichte des Ruhrgebiets, erzählen wir eben von den Anfängen, also von den erdgeschichtlichen Voraussetzungen, Stichwort Kohle, über die lange Kulturgeschichte dieser Region und eben angefangen bei den ersten Menschen hier und den Römern, die das Ruhrgebiet von Xanten auf dem Weg zur Varusschlacht gezogen sind. Also sowas, also wir erzählen die große mittelalterliche Geschichte, Werden, Stift Essen, also als das Ruhrgebiet wirklich Weltgeschichte geschrieben hat. Und da bin ich sehr froh und auch sehr stolz drauf, dass wir das Ruhrgebiet nicht beschränkt haben auf seine industrielle Vergangenheit, sondern wirklich die ganze reichhaltige Geschichte, die das Ruhrgebiet eben auch hat, erzählen. Und ich glaube, das macht auch das Ruhrmuseum aus und das macht das auch so erfolgreich.
Und da gibt es tatsächlich ein paar verblüffende Geschichten, die wir natürlich jetzt gerne von Ihnen persönlich hören wollen. Wir gehen nochmal hier an diesen großen Förderbändern vorbei, um dann wohin zu kommen?
Ja, wir sind jetzt in diesem Bereich, wie gesagt, Gegenwart. Und wir gehen jetzt zu einem kleinen Ensemble. Da geht es um die, wie man sagen, das Ruhrgebiet im Auge der vielen Kabarettisten. Es ist ja interessant, unsere These, die ist die, eine Region wie das Ruhrgebiet ist dann bei sich selbst und hat ein Selbstbewusstsein, wenn man sich darüber lustig machen kann. Und wir haben eben so ähnlich wie die Kölner, muss man jetzt denen auch mal zugestehen, eine ganze Reihe von Kabarettisten, Sie kennen die alle, Frank Goosen, Fritz Eckenger, und zwar mit denen wir teilweise persönlich eng befreundet sind, ich zumindest. Und wir haben die alle mal hier in so einem Ensemble sprechen lassen. Und zwar als Person, als Fritz Eckenger, aber eben auch als Baumarktmeister, also in seiner Rolle. Und das ist so ein lustiges, witziges Einstieg in die Ausstellung, also um zu zeigen, dass wir auch in der Lage sind, sich über uns selbst lustig zu machen und uns auch dieses Ruhrgebiet humoristisch zu betrachten. Und das ist auch ein Charakter unserer Ausstellung insgesamt. Wir nennen das ironisches Museum. Also wir sind nicht bierernst, sondern wir wollen den Menschen auch wirklich witzig zeigen. Das ist unsere gemeinsame Geschichte. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, die kann im Ruhrgebiet nur witzig sein, weil zu ernst dürfen wir uns wirklich nicht nehmen.
Und keinen auf dicke Hose machen, haben Sie mal gesagt?
Ja, also Demut, Bescheidenheit, der Charakteristikum des Ruhrgebiets ist, dass wir wissen, wo wir herkommen und damit auch wissen, wo wir hinwollen und dass wir natürlich einen gewissen Stolz haben auf unsere Region, auch auf die Leistungen, die erbracht worden sind. Das Ruhrgebiet hat nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland im Wirtschaftswunder neu erschaffen. Das Ruhrgebiet hat aber auch zwei Weltkriege befördert, also durch die Waffenproduktion, nicht nur bei Krupp. Also diese, wie man sagen, Doppeldeutigkeit, das war, wie man sagen, aus einer Region kommen, die sehr viel geleistet hat, die aber zum Beispiel auch bei der Umweltverschmutzung auch eine Rolle gespielt hat. Also das zeigen wir immer. Wir zeigen immer diese ganze Spanne, also von einer Liebe zu dieser Region, aber auch zu einer kritischen Betrachtung ihrer Vergangenheit. Und ich glaube, das macht das Ruhrgebiet aus und das Ruhrmuseum aus.
Wenn wir so ein Stückchen weitergehen, dann sieht es für mich so aus, als wäre es auch ein bisschen Domschatzkammer hier bei Ihnen. Ja. Und das hat was damit zu tun, dass eben im Ruhrgebiet auch ganz, ganz viele Religionen beheimatet sind.
Ja, wir erzählen ja eine ganze Reihe von Geschichten. Ja, gerade in dieser ersten Ausstellung, also wir sind jetzt in diesem Bereich, der nennt sich Phänomene des Ruhrgebietes. Also wir haben insgesamt, glaube ich, 22 Phänomene definiert, die das Ruhrgebiet ausmachen und die typisch sind fürs Ruhrgebiet. Da gibt es dann eben so Themen wie diese Kleintierhaltung, also Sie wissen ja, Taubenvater, Karnickel im Stall und so weiter. Das ist typisch fürs Ruhrgebiet. Wie hieß das Karnickel? Das war das Rennpferd des kleinen Mannes. Also alle, die sich keine Pferde erlauben konnten auf der Trabrennbahn, hatten aber ein Karnickel zu Hause. Oder die Tauben, die dann eben, wie soll man sagen, im Wettflug gegeneinander angetreten sind. Das ist typisch fürs Ruhrgebiet. Das ist ein so ein Phänomen. Gibt es woanders auch, aber gibt es hier oder gab es hier en masse. Und andere Themen sind eben zum Beispiel die Religiosität. Man glaubt ja immer oder man meint, dass deutsche Landesteile wie Bayern oder Süddeutschland, dass die viel religiöser werden, weil da ein tiefer Katholizismus ist. Stimmt aber nicht. Die meisten Kirchen in Deutschland, sowohl von der Größe als auch von der Anzahl, sind definitiv hier im Ruhrgebiet. Warum? Die jungen Männer, die hier im 19. und dann frühen 20. Jahrhundert hunderttausendfach hinkamen, die hatten keine politische Bindung. Die waren 14, 15 Jahre alt, die waren halb verhungert, kamen die aus Polen und aus Masuren. Was die aber hatten, war eine tiefe religiöse Bindung. Und deswegen entstehen in dieser Zeit hier im Ruhrgebiet wirklich sehr, sehr große Kirchen. Wir haben hier in Essen-Katternberg den sogenannten Arbeiterdom. Da passen 1200 Menschen rein. Also das sind Kirchen von einer Größe, die gibt es in ganz Süddeutschland nicht. Und wenn Sie mal durchs Ruhrgebiet fahren, wenn Sie durch Essen fahren, ist im Augenblick ja wieder ein großes Thema, weil die Kirchen ja aufgelassen sind und neue Nutzungen gesucht werden, dann merkt man, welche großen Kirchenräume hier genau für diese jungen Arbeiter geschaffen worden sind. Wir hatten immer beides, Protestanten und Katholen, also Krupp, die waren protestantisch, die haben sich in der Regel dann protestantische Masuren geholt und die anderen Malvedi und andere katholische Industrielle haben sich dann katholische Polen geholt. Und so, wie soll man sagen, ist diese christliche und religiöse Bindung ganz stark. Hinzu kamen natürlich dann auch in den letzten Jahrzehnten viele Moscheen, die hier entstanden sind. Wir haben aber auch Gott sei Dank wieder Synagogen, die im Ruhrgebiet da waren mit großen jüdischen Gemeinden und die Gott sei Dank auch jetzt wieder in den letzten Jahren wieder neu entstanden sind. Also diese religiöse Prägung des Ruhrgebietes ist typisch und sowas zeigen wir eben als Phänomen auch. Und das erwartet man nicht unbedingt von vornherein.
Und was man auch nicht erwartet, ist die Jacke von Schimanski.
Ja, das ist eine weitere Abteilung. Da geht es große Erinnerungsstücke. Und bei diesen Erinnerungsstücken geht es dann, wie soll man sagen, um die großen Erzählungen im Ruhrgebiet. Also da ist nun mal als Beispiel die sogenannte Steinstaublunge, also die Silikose-Lunge. Das heißt, eine Lunge, in der sich die ganzen Partikel unter Tage in den menschlichen Organismus eingenistet haben und die dazu führten, dass die Bergleute nicht sehr alt wurden und dann, ich sag mal, Mitte, Ende der 50er Jahre schon an Lungenleiden starben oder an anderen Krankheiten. Aber wir haben da auch Elemente wie gesagt, die Schimanski-Jacke. Denn wofür steht Schimanski? Der ist natürlich eine fiktive Person. Also Horst Schimanski gab es nicht, war Götz George. Aber ich glaube, keine Person steht so fürs Ruhrgebiet wie dieser Tatortkommissar. Deswegen haben wir ein einziges Exponat, ist, wie sagt man im Ruhrgebiet, getürkt, also gefaked und erfunden und haben die Schimanski-Jägerin, die erzählt eben die Geschichte dieses typischen Ruris, der für den Menschen schlacht steht wie kein anderer.
Und was natürlich für das Ruhrgebiet auch zählt, ist der Fußball.
Absolut. Und deswegen gehört zu diesen Phänomenen natürlich auch der Fußball. Das machen wir medial. Also diese Abteilung hier, es gibt einmal Exponate, wichtige Exponate. Dann gibt es eine ganze Reihe von Fotos in dieser Abteilung, insgesamt mehrere hundert, die genau diese Phänomene zeigen und beschreiben. Und es gibt als drittes aber auch Videomonitore. Und auf diesen Videomonitoren zeigen wir die damals 2010 existierenden Erstligamannschaften. Das war zu dieser Zeit der Erbfeind im Osten, also Borussia Dortmund, dann in der Mitte des Ruhrgebietes VfL Bochum und natürlich die Königsblauen, also Schalke 04. Und wir haben so ein Triptychon gebaut und erzählen dort die Liturgie eines Spieltages. Also es geht wirklich samstags morgens um 9 Uhr los, wo sich die Fans alle von allen drei Vereinen fertig machen, ihre Kutten anziehen, dann fahren die zum Stadion, dann kommt der Stadionbesuch mit Bratwurst und Bier, dann kommt das Spiel selbst und dann kommt hinter der Abzug und so weiter. Also die Liturgie eines Spieltages wie einen Sonntag, wie ein Kirchgang, also wo man praktisch von morgens bis abends sich in den Fußball verkümmert. Das haben wir mit der DFL, mit dem DFB, mit mehreren Fernsehteams gedreht, parallel, also in allen drei Vereinen fanden diese Spiele statt und wir haben eben dieses Triptychon des Fußballs gemacht, da bin ich heute noch sehr stolz drauf. Tut mir nur in der Seele weh, dass die Dortmunder in die Mitte gekommen sind und die Schalker und die Bochumer rechts und links, weil die eben blau waren und dann hat man sich entschieden, Borussia Dortmund in die Mitte zu nehmen, da bin ich nicht glücklich drüber, aber damit muss ich leben.
Ich würde gerne mit Ihnen noch zu einem ganz besonderen Glas weitergehen, was Sie auch in der Ausstellung haben. Da ist Wasser drin, also klingt jetzt erstmal nicht besonders, aber trotzdem hat dieses Glas eine ganz besondere Geschichte. Bevor Sie die uns gleich erzählen, habe ich noch ein Glas mitgebracht und in diesem Glas sind Fragen drin. Und ich möchte Sie einfach mal bitten, das Glas zu öffnen und dann können Sie sich einfach mal drei Fragen rausziehen. Also ich bin unschuldig, das hat die Redaktion vorbereitet.
Ja, super.
Einmal öffnen.
Ein Wegglas in Gelsenkirchen im 19. Jahrhundert erfunden. Deswegen bin ich sehr froh da mal und ich werde jetzt mal hier reingreifen und ziehe mein Los. Oh Gott, ja, so.
Ich bin selber gespannt, was draufsteht.
Ja.
Das einmal bitte vorlesen.
Ja. Was steht noch
auf Ihrer Bucketlist? Also das, was Sie unbedingt nochmal tun wollen.
Als allererstes will ich in meiner Pensionierung Spanisch lernen und bin auch in Mallorca schon in der Sprachschule ab 6. Januar angemeldet, weil ich fahre seit 37 Jahren nach Mallorca und kann außer Essen und Bier bestellen nicht viel mehr. Und das hat mich immer gequält.
Cerveza, por favor.
Genau, una cerveza oder una caña und dann ist aber schon finito bello. Also, ich werde jetzt Spanisch lernen im Januar. Und dann hoffentlich mit meinen mallorquinischen Freunden mich endlich unterhalten können. Das ist einer meiner Wünsche, aber es gibt noch eine ganze Menge mehr. Die vertraue ich aber nur meiner Frau an.
Aber Ballermann oder am Strand?
Nee, also im Gebirge. Ich bin da bin ich, wie man sagen, Bildungstourist und wir wandern durch die Tramuntana und schauen uns die kulturellen Städten und die wunderbare Natur Mallorcas an. Alkohol auch, aber kein Bier vor vier.
Okay, dann bin ich gespannt auf die nächste Frage, wenn Sie noch mal ziehen würden.
Ja, gerne. Augenblick, ich habe meine Brille nicht auf, aber ich kann es trotzdem lesen. Wenn Ihre Bürowände reden könnten, was würden diese über Sie erzählen? Ja, die würden schon sagen, dass ich vielleicht immer sehr fordernd war und meine Mitarbeiter ein Stück weit gequält habe und auch angehalten habe zu schnellen und zielorientierten Arbeiten und dass das mir im Nachhinein manchmal sogar leid tat, dass ich die da, wie man sagen, doch ordentlich angestrengt habe. Das würden die erzählen und sie würden aber auch sicherlich von unheimlich vielen witzigen und lustigen Besprechungen in meinem Büro erzählen, die, glaube ich, auch zu meinem Arbeitsstil immer gehört haben. Also ein gewisser Witz muss für mich dabei sein und sonst kann ich nicht arbeiten.
Ich habe im Vorfeld auch mit Ihren Mitarbeitern gesprochen und die haben auch gesagt, dass Sie jemand sind, der begeistern kann.
Ja, aber ich kann auch nerven. Also sicherlich kann ich das, weil ich mich auch selbst leicht begeistern kann. Also wer Fan von Schalke 04 ist, muss sich immer wieder neu begeistern. Also von daher will man sagen, das gehört zu meinem Naturell, aber das hat natürlich immer zwei Seiten. Also man begeistert und damit fordert man aber auch. Und das ist, glaube ich, so für mich das Charakteristikum.
Eine Mitarbeiterin hat mal gesagt, dass wenn man sie nachts um 3 Uhr wecken würde, sie könnten auch aus dem Stegreif sofort einen Vortrag über das Ruhrgebiet halten.
Ich kann mich nicht erinnern, dass mich einer nachts um 3 geweckt hat, aber ich traue es mir zu. Ja.
So, dann haben wir noch die dritte Frage.
Ja, gerne. Und zwar, was fällt Ihnen bei anderen Menschen als erstes auf? Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich habe über die vielen langen Jahre des Berufslebens also schon so eine gewisse Menschenkenntnis mir erworben. Und ich glaube, ich habe eine ganz gute Einschätzung, ob es jemand ehrlich meint oder nicht. Und das stimmt nicht immer. Aber häufig ist das, wenn man sagen, dieser erste Eindruck ist auch bestätigt worden. Und also da, ich glaube, da habe ich eine gewisse Antenne, ein gewisses Gespür zu. Ich bin trotzdem ungerecht häufig, aber ich glaube, wenn mir jemand begegnet, merke ich sehr schnell, ob da was entsteht, ob da eine Vertrauensbasis entsteht. Und das geht schnell.
Und ich glaube, Sie haben auch ein gutes Gespür dafür, was gerade geht, also was so Themen sind, auch für die Sonderausstellung.
Ja, ich glaube schon, dass insgesamt im Ruhrmuseum sind wir da ziemlich gut. Also wir lassen uns natürlich auch leiten von den Jahrestagen und Jubiläen, die anlegen. Denen sind wir immer gefolgt, was auch wichtig ist, weil dann ist die Aufmerksamkeit sofort da für dieses Thema. Aber ich glaube, dass wir auch ganz gut waren immer in diesem populären Thema, also ohne populistisch zu werden. Also natürlich ist Fußball ein Thema, aber unsere guten Freunde im Deutschen Fußballmuseum, der Manuel Neukirchner, der auch in Essen wohnt, mit dem haben wir natürlich, aber wir haben lange gewartet. Also wir haben nicht sofort so einen Schnellschuss gemacht, sondern wirklich über Jahre dann ein gemeinsames Konzept entwickelt. Und dann war die Europameisterschaft nicht nur im Ruhrgebiet, sondern in Deutschland, dann waren wir da. Und so sind wir, glaube ich, wie man sagen, sehr auch, also wir planen auch weit im Voraus, also hoffe ich 3-4 Jahre, weil wir ungefähr wissen, was sich da entwickelt. Aber ich hoffe wenigstens, dass wir auch die aktuellen Themen immer aufgenommen haben und auch verstanden haben, was wichtig ist. Wir haben jetzt gerade eine Ausstellung zur Filmgeschichte im Ruhrgebiet gemacht, weil wir gemerkt haben, der Film wird 100 Jahre alt und Metropolis, die großen Filme, womit der Film überhaupt entstanden ist, die kommen jetzt zu ihren Jubiläen. Die Kinos gibt es seit 100 Jahren und dann waren wir da und haben sofort dann, man sagen, solch eine aktuelle Ausstellung aufgelegt. Also ich glaube, das ist ein Grund für unseren Erfolg. Ja.
Jetzt wollen wir von unserem Glas zu Ihrem Glas gehen. Das ist auch ein Einwegglas, aber was ist da für Wasser dran?
Ja, wir sind hier im Augenblick in der Abteilung, wie gesagt, das nennt sich Zeitzeichen. Da geht es, wie gesagt, um sprechende Exponate, die eine lange Geschichte erzählen und die sehr viel aussagen über das Ruhrgebiet. Hier geht es nicht um Fotografien wie in diesen Phänomenen, wo wir, wie man sagen, zeigen, was ist es, sondern hier geht es im Prinzip um die Erinnerung. Also einmal die menschliche Erinnerung der letzten 3 Generationen, also irgendwie angefangen in der Großelterngeneration 1920er Jahre. Und dann haben wir aber auch Exponate, die das Gedächtnis der Erde zeigen. Also ich habe, wir haben hier einen Baumstamm, in dem sich die Industrialisierung eingeschrieben hat, in dem die Emissionen den Baum schneller oder weniger schnell haben wachsen lassen. Das ist so wie so ein Inventar der Industriegeschichte über 100 Jahre. Also es ist ein Baum, ist ein Naturgegenstand, der erzählt über eine Geschichte.
Wobei dieser Baum ja auch nochmal einen Zusammenhang mit Ihnen hat, beziehungsweise mit dem Rolandmuseum.
Das ist der Baum, der früher vor unserem alten Rolandmuseum, Volkmann-Museum stand, der dann gefällt wurde. Und meine Kollegin Ulrike Stottrop war so schlau, sich sofort eine Scheibe da rausschneiden zu lassen. Denn wir wissen genau, wann der gepflanzt worden ist. Wir wissen auch, wann der gefällt worden ist. Also so hat man praktisch dieses Inventar. Das ist ein so ein Beispiel. Und dann ist das also im Prinzip, man steht vor dieser Baumscheibe, sieht diese Jahresringe, wie die ja heißen, und man merkt, wann das Ruhrgebiet sehr viel Dreck gemacht hat und weniger Dreck. Also ist eine schöne, interessante Geschichte. Und es gibt eben auch diese menschlichen Erinnerungen. Und dazu gehört dieses Wegglas, was Sie gerade genannt haben. Und die Geschichte, also wir erzählen hier wichtige, prägende Geschichten. Diese Geschichte ist die des Krieges, also die in der Generation meiner Mutter natürlich eine wichtige Rolle spielen, weil das Ruhrgebiet war wie Hamburg, Köln, Dresden natürlich Bombengebiet, also hier ist sehr viel zerstört worden, gerade in Essen wegen der Gustav-Fabrik, die ja, ich glaube, 53 Mal angegriffen und bombardiert wurde. Und das ist eine Geschichte, die spielt in Borbeck, in Essen-Borbeck. Und zwar ist das so, da ist eine junge Mutter, bekommt Zwillinge, und wartet auf den nächsten Bombenangriff. Wir sind Anfang des Jahres 1945 im März. Und sie geht zur Borbecke, also im dortigen Fluss, schöpft Wasser ab, kocht dieses Wasser ab, damit sie gesundes Wasser mitnehmen kann in den Bunker, wenn der Bombenangriff kommt. Der passiert, sie geht mit ihren beiden Zwillingen in den Bunker, ist der letzte Angriff auf Essen. Anfang April 1943. Und sie braucht das Wasser nicht. Sie geht nach einer Viertelstunde wieder raus, die nimmt das Wasser mit nach Hause und das bleibt bei ihr im Keller stehen. 40 Jahre später geht der Herausgeber der Bobecker Nachrichten, der Wimmer, ist bei ihr zum Essen eingeladen. Und die gehen in den Keller und wollen eine Flasche Wein entkorken. Da sieht er dieses Wegglas, dieses Einmachglas voll Wasser und fragt sie, wie? Du machst Wasser ein? Und da fällt ihr nach 40 Jahren wieder diese Geschichte ein. Und sie erzählte ihm, und der Wimmer ist am Tag drauf, ist er bei uns im Museum und bringt uns dieses Wasserglas. Und wir zeigen das dann zum ersten Mal in der großen Ausstellung Feuer und Flamme im Gasometer Oberhausen, damals zur internationalen Bauausstellung, weil die Geschichte, die dieses leere, ist ja nur Wasser in einem Glas, es ist nichts. Das ist die Erinnerung an die Gefahr, an die Not, die die Menschen hatten in diesen Bombenangriffen im Ruhrgebiet. Und das sind so sprechende Exponate. Diese Systematik nennt sich in der Museologie Musée Sentimental. Also nicht sentimental, sondern die eigene Erfahrung, die eigene Erinnerung. Und das ist ein sprechendes Exponat, mein Lieblingsexponat in dieser Ausstellung, weil es erzählt alles, obwohl es so unscheinbar ist.
Und ich sehe noch einen Suppenteller.
Ja, der Suppenteller ist auch ganz toll, weil wenn Sie den sehen, da ist also Gelatine drin, das ist also gehärtete Suppe praktisch. Und der, wenn man da reinguckt, denkt man, was soll das denn? Da läuft die Suppe nicht, die steht nicht gerade, sondern die ist schräg. Wovon erzählt dieser Suppenteller? Der erzählt von einem Haus in Gladbeck, das durch Bergschäden so zugerichtet ist, dass innerhalb des Hauses und der Wohnung, wo der Teller herkommt, ein Gefälle von bis zu 40 Zentimetern existiert. Und jetzt gab es für die Bewohner zwei Möglichkeiten. Entweder die essen ihre Suppe auf dem Tisch, den man unterfüttert auf der einen Seite, oder die gewöhnen sich daran, dass man die Suppe in einem schrägen Suppenteller isst. Und deswegen erzählt dieser Suppenteller die Geschichte der Bergschäden, der Bergsenkung im Ruhrgebiet, was hier über Jahrzehnte ein Riesenproblem war, was die Häuser zerstörte. Man kriegt aber auch gutes Geld von der Ruhrkohle für diese Bergschäden. Also, dass diese Region 30 Meter insgesamt abgesackt ist. Und heute, wenn wir hier nicht pumpen würden, das Wasser 30 Meter über dem Ruhrgebiet stehen würde, das ist die Geschichte, die dieser Suppenteller erzählt. Also Sie sehen, sprechende Exponate mit Geschichten, die wir den Menschen hier erzählen. Und die, verspreche ich Ihnen, sind Geschichten, die kennen die meisten wirklich nicht. Und ich glaube, deswegen kommen die auch gerne hier hin.
Und die Geschichte geht weiter, zum Beispiel mit einem Plakat, auf dem Essen diese steht.
Ja, das ist jetzt, wir sammeln ja weiter. Also unsere Sammlung ist riesig. Wir haben ja alles. Wir haben Archäologie, wie Sie schon angesprochen haben. Wir haben einen riesen wir haben die größte fotografische Sammlung in Deutschland. Wir haben eine riesen geologische Sammlung, die größte in Nordrhein-Westfalen. Aber wir haben eben auch eine große Industrie- und zeitgeschichtliche Sammlung. Ist also ein bisschen der Kern unseres Museums. Und die erweitern wir permanent weiter, eben auch durch Gegenwartssammeln. Und Gegenwartssammeln bedeutet alles das, was zurzeit passiert. Nicht alles, aber vieles findet dann doch Eingang in unsere Sammlung. Und da sind dann so Elemente vom Handelshof. Also wir haben als allererstes vor, ich glaube, 2 Jahren damals die Buchstaben, Sie können sich ja daran erinnern, Essen die Einkaufsstadt bekommen. Nicht alle Buchstaben, nur ein paar, weil das wurde damals ersetzt durch den Slogan Essen die Volkwangstadt. Und deswegen brauchte man einige Buchstaben, die blieben oben auf dem Handelshof, aber ein paar wurden schon zu uns gebracht, weil man dachte, stopp mal, wegschmeißen können wir aber auch nicht. Da war irgendwie 50 Jahre über Essen. Dann war Essen die Volkwangstadt nach 2, 3 Jahren, dieses wirklich wichtigen Jubiläums des Museums Volkwang, 100 Jahre, war dann wieder obsolet und ist runtergenommen worden. Dann kam ja diese Idee, diese Initiative, Essen diese oben drauf zu hängen. Und dann haben wir uns entschieden, stopp mal, dann erzählen wir die Geschichte auch zu Ende. Also erzählen wir nicht nur von der Einkaufsstadt nach dem Krieg und der Volkwangstadt, sondern dann erzählen wir auch, was daraus geworden ist oder wird, denn es ist ja auch nicht realisiert worden. Sie merken, das wird in der Zukunft ja noch weiter Thema sein in Essen. Und da sind wir dabei. Wir haben aber unter anderem auch die Statue von Bischof Hengsbach bei uns in die Sammlung mit aufgenommen, weil als die abgebaut wurde am Hengsbachplatz vor dem Dom, konnte die natürlich auch nicht zerstört werden, sondern auch dies dann, weil ein Stück Stadtgeschichte und Kulturgeschichte dieser Stadt ist, ist die auch zu uns in die Sammlung gekommen. Also wir begleiten die Gegenwart und nehmen wichtige Exponate auf. Swiftkirchen aus Gelsenkirchen haben wir auch aufgenommen. Freut mich natürlich besonders aus Gelsenkirchener, weil meine Heimatstadt ist ja jetzt weltberühmt geworden.
Und Sie sind Sie doch ein bisschen Jäger und Sammler.
Ja, aber wie gesagt, eher Jäger, weil also ich bin hinter diesen Exponaten her und dann werden die auch gesammelt. Sie haben schon recht. Wenn man kein Jäger ist, kann man auch nicht sammeln.
Jetzt haben Sie 6000 Ausstellungsstücke hier im Ruhrmuseum. Wir waren jetzt nur in der 17-Meter-Ebene. Das heißt, es gibt noch ganz, ganz viel. Was würden Sie sagen, darf man auf keinen Fall verpassen?
Ja, ist schwierig zu sagen. Also alle drei Etagen sind natürlich gleich wichtig vor Gott. Also hier sind wir in der Gegenwart, dann gibt es noch die den Ausstellungsebene direkt drunter. Alle drei Ausstellungsebenen fangen mit G an. Die heißt Gedächtnis. Da geht es eben um die 2000-jährige Vorgeschichte der Industrialisierung. Da sind eben solche Themen wie die Klosterstadt Essen, die wirklich Weltbedeutung hat, also mit der Goldenen Madonna. Das sind aber auch so Themen wie die Hansestadt Dortmund, was man auch nicht weiß. Die viertgrößte Hansestadt in Deutschland war Dortmund mit wunderbaren Exponaten, Goldpokalen aus dem Mittelalter. Da ist die Mercatorstadt Duisburg und also Themen, die man wirklich erstmal nicht mit dem Ruhrgebiet in Verbindung bringt, die aber zu unserer Geschichte gehören. Und der Ulrich Borsthoff hat mal gesagt, in dem Maße, wie die Fördertürme verschwinden, erkennt man die Kirchtürme wieder. Also da tauchen wieder andere Zeiten auf. Und eins der wichtigsten Elemente war, dass wir uns entschlossen haben, diese Geschichte mitzuerzählen, um auch den Strukturwandel und die Verlustgeschichte der Industrialisierung ein Stück weit zu heilen. Denn wenn wir eine lange, lange Vorgeschichte über Jahrtausende von Jahren haben, werden wir auch eine lange Nachgeschichte nach der Industrialisierung haben. Das ist ein Versprechen auf die Zukunft ein Stück weit. Und deswegen, also wie Sie schon sagten, keine Zukunft ohne Herkunft. Und desto wichtiger und bedeutender die Vorgeschichte ist, desto größer und schöner kann auch die Zukunft der Geschichte werden. Und die letzte Abteilung, die mir genauso am Herzen liegt, in der untersten Etage, in der sogenannten 6-Meter-Ebene, ist eben das Drama der Industrialisierung. Selbst diese 150 Jahre Drama in 5 Akten, das beginnt unten an der Ruhr mit dem Beginn des Bergbaus und dann geht's wirklich durch 200 Jahre bis in die Gegenwart. Also wir fangen mit der Gegenwart an und hören unten mit der Gegenwart wieder auf. Das ist wie ein Rondo, dieses Museum. Und man sollte sich schon alles angucken. Nur, da bin ich bei Ihnen, man schafft es kaum in einem Besuch. Also man muss wiederkommen, aber deswegen sind unsere Zahlen ja auch so gut.
Wie viel Theo Grütter steckt da drin in dieser Ausstellung?
Da steckt Theo Grütter, da steckt Ulrich Borsthoff drin, da steckt Ulrike Stottrop, da stecken alle meine Mitarbeiterinnen und Kuratoren eben, unsere Archäologen, unsere Naturwissenschaftler, die Zeithistoriker, da stecken alle drin. Also es ist ein Gemeinschaftswerk und sowas können Sie auch nur als Gemeinschaftswerk machen.
Fehlen noch die letzten Worte und die gebühren wie immer Ihnen.
Zunächst erstmal möchte ich mich persönlich bedanken bei allen, die daran mitgewirkt haben und vor allem bei allen, die mir das ermöglicht haben, dass ich so lange hier arbeiten konnte. Wie gesagt, es war ein Privileg und ein großes Geschenk. Und natürlich möchte ich Sie alle auffordern und bitten, kommen Sie ins Museum. Es ist Ihr Museum. Also wir machen es nicht für uns, sondern wir machen es nur für Sie. Und ich glaube, das Museum ist auch so angelegt, dass es wirklich ein Museum für alle ist und für jeden eine Geschichte dabei ist. Weil Sie werden sich an irgendetwas, was Sie sehen, hundertprozentig erinnern. Es ist Teil Ihrer Lebensgeschichte. Kommen Sie zu uns.